Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. In 19 amerikanischen Bundesstaaten, da ist das Abtreibungsrecht für Frauen wieder zurückgenommen worden, abgeschafft worden. Auch positive Diskriminierung, also Bevorzugung etwa schwarzer Studenten an den Hochschulen, wird gegenwärtig beklagt. Nicht nur von konservativen Kreisen, sondern auch von asiatischen Studenten, die sagen, das ist eine Bevorzugung. Ein drittes Beispiel: Mitte Mai misslang eine Lesung in der Münchner Stadtteilbibliothek. Mut zum Anderssein sollte gemacht werden. Proteste und Drohungen gab es, denn eine Drag-Lesung für Kinder war angekündigt. 200 Polizisten mussten 70 Zuhörer vor Störern schützen. Von sexueller Indoktrination war die Rede, obwohl es darum gar nicht ging, sondern nur um eine Lesung. Das sind drei willkürliche Beispiele aus der großen Politik, aber auch aus der kleinen, um zu fragen, sind gegenwärtig liberale Einstellungen umkämpft, angefeindet? Ist die liberale Demokratie in der Defensive? Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast, mit Elif Özmen. Sie ist Professorin für politische Philosophie an der Universität Gießen und hat gerade ein Buch vorgelegt, das heißt, was ist Liberalismus? Ich habe jetzt drei Beispiele genannt, willkürlich. Ich könnte ganz andere nennen, auch die Infragestellungen von Lesematerial in Bibliotheken in USA oder auch bei uns. Sind liberale Werte in Gefahr? Ist die liberale Demokratie in der Defensive?
Ja, so sieht es doch aus. Es sind gar nicht so willkürliche Fälle. Es sind Einzelfälle, die doch aber ein Muster offenlegen. Nämlich, dass die viel beschworene sogenannte Cancel Culture tatsächlich existiert. Nur nicht dort, wo die Kulturkämpfer sie ausmachen, sondern etwa in den Vereinigten Staaten tatsächlich als eine Form der neuen Zensurkultur von staatlichen Institutionen aus tatsächlich praktiziert wird. Und diese Form der staatlichen Regulierung und Sanktionierung, zum Beispiel dessen, was Menschen lesen können, ist klarerweise eine illiberale Politik. Um auf das Beispiel der Münchner Stadtbibliothek vielleicht noch mal ein bisschen einzugehen, der Punkt ist doch, und da zitiere ich jetzt einfach mal den Schriftsteller Salman Rushdie: Wenn Ihnen ein Buch nicht gefällt, dann lesen Sie ein anderes Buch. Und wenn Ihnen eine Lesung nicht taugt, dann gehen Sie da einfach nicht hin. Ich will sagen, alles darf in der liberalen Gesellschaft gelesen werden. Nichts darf von staatlicher Seite verboten werden. Und zugleich müssen wir aber auch frei sein, individuell auf alles das zu verzichten, was uns dann eben als falsch, unmoralisch, anstößig erscheint. Und zwar genauso lange, wie die Freiheit aller anderen Bürger dadurch nicht unzulässig eingeschränkt wird. Und diese Freiheit umfasst natürlich auch die Freiheit, ganz genau so zu leben oder zu lieben, sich zu kleiden oder eben auch zu lesen, was man jeweils will und für gut und richtig hält. Also das scheint mir wirklich eine liberale Perspektive auf diesen Pluralismus an Lebensweisen und Vorstellungen vom Guten, auf die daraus resultierenden Meinungsdissense unter Pluralismen zu sein. Und das, denke ich, ist in den USA tatsächlich in Gefahr. Und hier in Deutschland gibt es dann nun eben einzelne politische Bewegungen und auch Parteien und einzelne Politiker, die versuchen, derlei Kämpfe, die ja auch Kulturkämpfe sind, wirklich herbeizureden.
Wenn die westliche Moderne, so wie wir sie kennen, sagen wir mal seit dem 18. Jahrhundert, wesentlich im Zeichen der individuellen Freiheitsrechte steht, der individuellen Freiheit, anders gesagt der Abwesenheit von Fesseln, der Freiheit von fremden Fesseln, dann ist gegenwärtig diese Moderne unter Beschuss. Was ist für Sie Liberalismus, Frau Özmen?
Ich versuche, die verschiedenen und im Detail einander auch vielleicht widersprechenden liberalistischen Theorien, die uns seit dem 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart sozusagen vorliegen und immer weiterentwickelt wurden, wirklich zu reduzieren auf einen normativen Kern. Hier spielen, glaube ich, drei normative Konzepte eine wichtige Rolle. Zum einen Individualismus, das ist also der Einzelne ist der Bezugspunkt von Legitimierung, von politischer Autorität ist und es auch der Einzelne ist, der die Quelle von solchen Legitimierungen ist. Zweitens, dass der und die Einzelne frei ist und diese Freiheit auch im Zusammenleben mit anderen unter politischen, sozusagen staatlichen Verhältnissen auch einen Wert haben muss und nicht vollständig verneint werden darf. Und drittens, dass diese Freiheit gleich verteilt ist, dass also jeder Einzelne, ganz unabhängig von Status, Vermögen, Leistung, Fähigkeiten, im Besitze einer solchen ursprünglichen gleichen Freiheit ist. Und dieser normative Kern, den ich Trioliberale nenne, der wird dann üblicherweise gesellschaftlich überführt in etwa gleiche individuelle Freiheitsrechte.
Das hat den Vorteil, bevor wir gleich das problematisieren, den Vorteil, dass der Liberalismus wesentlich weiß, was er nicht will. Also keine fremden Fesseln, kein Unrecht, keine Ungerechtigkeit, keine Benachteiligung. Auch keine starken Führergestalten, weder im Kleinen, also in Familien, noch im Großen, in Nationen. Keine ewigen Wahrheiten und letztlich auch keine Geschichtsziele. Sie stimmen zu?
Ich stimme dem absolut zu und das ist, ich warte, ob Sie noch die Kritik sozusagen
die
anführen.
Kommt schon noch, keine Sorge.
Ja. Ja, ich glaube, das ist jedenfalls eine Wahrheit über den Liberalismus, dass er ein solches negatives Moment hat, negativ im Sinne von Verneinung, im Sinne von Abwehr von bestimmten Zumutungen und Handlungen Dritter, insbesondere des Staates und auch Abwehr von kollektivistischen Zielen, sozusagen höheren Zielen, zu deren Beförderung man ja ganz leicht auf die Idee kommen könnte, individuelle Freiheiten einzuschränken oder auch zu verneinen. Auch eine Skepsis gegenüber dem, was man politischen Utopismus nennen könnte. Also, dass Politik und Staatlichkeit im Wesentlichen dazu besteht und die Aufgabe hat, einen bestimmten definierten Zweck in der Zukunft zu realisieren. Auch ewige Wahrheiten dergleichen. Da gibt es eine große Skepsis und eine ganz prinzipielle, ich sag mal auch Ergebnisoffenheit für die Zukunft. Und das muss ja auch so sein, weil es ja diese Individuen, diese gleichen freien Individuen sind, die ganz wesentlich Mitgestalter von politischen Zukünften und natürlich auch der Gegenwart sind, insbesondere in der liberalen Demokratie.
Nun macht er sich, jetzt kommt die Kritik,
ja.
Sie ahnen schon, was kommt, er macht sich natürlich auch angreifbar, genau deshalb. Wenn man es nämlich von der anderen Seite sieht, könnte man sagen, naja, der ist gegenwärtig an ziemlich so allem schuld, egal ob man von rechts oder links argumentiert, an Globalisierung, entfesselten Finanzmärkten, einer Ego- und Ellbogenkultur, an sozialer Kälte, an autoritären Regimen, Globalisierung, Traditionslosigkeit, Heimatlosigkeit. Ich könnte jetzt so weitermachen, das ganze große Körbchen der Kulturkritik von rechts oder links ausgießen. Das ist doch nicht alles nicht grundlos, oder?
Vielleicht ist es nicht grundlos und zugleich kann es doch nicht sein, dass nun der Liberalismus an all diesen gesellschaftlichen Verwerfungen und Pathologien schuld sein soll.
Warum?
Zum Beispiel, weil dieses Feindbild des Liberalismus von durchaus unterschiedlichen, Sie sagen ja, sowohl von links als auch von rechts definierten Akteuren irgendwie kommt. Ne? Also eine solche Einigkeit würde einen doch wirklich verwundern. Ich glaube eigentlich, dass es viel mehr so ist, dass es eine große Unklarheit darüber gibt, was mit dem Liberalismus, der mutmaßlich an allem schuld ist, eigentlich gemeint ist. Das war auch eine Motivation, dieses Buch, Was ist Liberalismus, wirklich zu schreiben, um auf den Kern des Liberalismus als einer politikphilosophischen Theorie, die gleichwohl ja praktischen Erfolg gezeitigt hat, insofern eben diese normativen Ideen dann ja auch im Laufe von Jahrhunderten allerdings wirklich überführt worden in konkrete politische, rechtliche Ordnung. Wir selber leben ja in einer freiheitlichen Demokratie.
Menschenrechtsentwicklung, Völkerrechtsentwicklung wird ja gerade alles sehr heftig diskutiert und auch weiterentwickelt. Ne?
Und auch weiterentwickelt, heftig diskutiert und ja auch von einigen Verächtern des Liberalismus ganz offen in Frage gestellt. Es gibt Politiker, auch in der Europäischen Union, die ganz offen für die illiberale, also unfreiheitliche Demokratie werben. Es gibt auch so etwas wie einen libertären Autokratismus. Ich denke da jetzt etwa an an die Vereinigten Staaten unter Präsident Trump, wo der Liberalismus libertär gewissermaßen verzerrt wird und ein ziemlich simples Bild von Freiheit und individueller Freiheit gezeichnet wird und das verbunden wird mit durchaus autokratischen, antidemokratischen Elementen. Da gibt es sozusagen im Moment echte Konkurrenz und offenbar auch Alternativen, die für einige Bevölkerung durchaus attraktiv sind zu dieser Regierungs- und Lebensform, an die wir uns nach Ende des Zweiten Weltkrieges in bestimmten Teilen der Welt so sehr gewöhnt haben, dass wir es für selbstverständlich nehmen, dass nicht nur wir in einer Demokratie, sondern in einer liberalen Demokratie leben. Insofern gilt es, glaube ich, auch für uns noch einmal zu klären, für uns, die wir keine Verächter des Liberalismus sind, noch einmal grundsätzlich zu klären, was wir eigentlich meinen, wenn wir von liberalen Werten etwa sprechen. Und um nochmal auf diese negative Darstellung oder dieses negative Moment des Liberalismus zurückzukommen. Also das Gute daran, eher so negativ zu argumentieren, also in Bezug auf das, was man nicht will, ne? Unrecht, Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Grausamkeit und dergleichen. Das Gute daran ist ja, dass man hier einen normativen Kern negativ gleichsam bestimmt, von dem man dann aber universelle Geltung beanspruchen kann. Also vor gewaltvoller Fremdbestimmung fürchten nicht nur wir uns, sondern die Menschen überall in der Welt. Ein solcher minimaler, gleichwohl universeller, normativer, liberaler Kern geht dann auch mit einer universellen Verbindlichkeit einher, was sie etwa an dem Menschenrechtsregime, das ja auch völkerrechtlich verbindlich gemacht worden ist in den 60er Jahren, sehen. Und das Dritte und wirklich Positive an einem solchen negativen Verständnis des Liberalismus ist, dass es unheimlich leicht zu realisieren ist. Also positive Forderungen an den Staat im Sinne von Anspruchsrechten sind manchmal gar nicht leicht zu realisieren. Manchmal fehlt es etwa an Ressourcen. Aber das ist bei negativen Freiheiten, also dem Bestehen darauf, dass der Staat sich bestimmter Handlungen enthalten muss, ja ganz anders. Ja? Diese Handlungen als Unterlassung, die können besonders leicht gewährt werden. Und gerade für diesen negativen normativen Kern des Liberalismus, meine ich, kann man universelle Verbindlichkeit weltweit tatsächlich beanspruchen.
Dass das keine hohe abstrakte Theorie ist, zeigen zwei ganz einfache Beispiele. Grausamkeitsvermeidung, ein wichtiger Punkt, müssen wir nur nach Sudan gucken, nach Afghanistan gucken, nach Jemen, also ganz aktuell. Oder Stichwort Unrechtsvermeidung, ein Blick auf die Schiffskatastrophe im Mittelmeer. Das sind ganz einfache, praktische, liberale Forderungen, ne?
Ich würde das so darstellen, insofern eben die Idee der Menschenrechte eine urliberale Idee ist und auch die damit verbundenen humanitären Forderungen an uns, auch wenn Menschenrechte sozusagen woanders verletzt werden, hier tätig zu werden. Grausamkeitsvermeidung, Unrechtsvermeidung sind sozusagen moralische Pflichten, die sich gleichwohl in politische Verpflichtungen übersetzen lassen. Und das würde ich tatsächlich auch unter einer Ethik des Liberalismus einordnen, ja.
Wir sprechen in diesem Jahr sehr oft, auch in diesen Kulturfragen, das tun wir heute mit Elif Özmen, politische Philosophin in Gießen, weil sie gerade ein Buch veröffentlicht hat, was ist Liberalismus. Wir sprechen in diesem Jahr viel über das Paulskirchenparlament, dass das kein steinerner Erinnerungsort sein soll, weil vor 175 Jahren die Menschen aufgebrochen sind, die Deutschen in Freiheit leben zu wollen. Ein Volk von Freien wollen wir sein, sagte der Germanist Jakob Grimm in der Paulskirche. Wir erinnern auch gerade an den 17. Juni 1953, wo die Menschen auch für freie Wahlen und für furchtloses Leben und auch ein vereinigtes Deutschland auf die Straße gegangen sind. Kann es ohne liberale Werte keine wehrhafte Demokratie geben, Frau Özmen?
Das würde ich mit Nachdruck so darstellen, weil in Bezug auf diese Idee der wehrhaften Demokratie man ja klären muss, wofür sich dieses sich wehren, dieser Widerstand, dieser Kampf sich eigentlich lohnt. Und da gibt unsere Verfassung, also das Grundgesetz und auch das Bundesverfassungsgericht eine ziemlich eindeutige Antwort. Es geht um den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und in dieser Freiheitlichkeit, da steckt die, ich nenne das immer liberale Zurichtung der Demokratie ja drin. Da steckt die Idee der Menschenrechte bzw. der Grundrechte ja drin, ja überhaupt der Verfassungsgedanke. Also das ist so etwas wie höheres Recht gibt, das dem elektoralen Verfahren, also dem demokratischen Willen, entzogen ist. Und wir sehen das etwa in Artikel 79 unseres Grundgesetzes, wo bestimmte Teile dieser Verfassung dem Mehrheitswillen tatsächlich unter entzogen sind und der Ewigkeitsklausel unterliegen, etwa Artikel 1 Menschenwürde oder auch Artikel 29, also dass die Bundesrepublik eine Republik ist, eine Demokratie ist, ein Rechtsstaat ist, ein Sozialstaat ist, das sind die liberalen Werte, für die die Demokratie trotz Pluralismus und dergleichen gleichwohl wehrhaft einstehen muss.
Gibt es nicht Freiheitsversprechen oder auch Hoffnungen in einer liberalen Demokratie, die entweder nicht eingehalten werden können oder als Versprechen einfach zu vollmundig sind? Also wenn ich keinen Vermögensaufbau bilden kann, wenn ich die soziale Frage, das Wohnen ist, wenn Bildungsteilhabe schwierig ist und immer noch, wie wir jetzt an allen Studien immer wieder sehen, von der Herkunft der Familie abhängig ist und so weiter, nimmt, sehr salopp gesagt, der Liberalismus dann nicht manchmal den Mund zu voll?
Bestimmte Formen des Liberalismus, ja. Wenn man etwa an den viel kritisierten und leider auch viel zitierten Neoliberalismus denkt, dann nimmt er den Mund ja in zwei Hinsichten zu voll. Die eine ist, dass diese Form der ökonomistischen Zurichtung aller gesellschaftlichen Bereiche, also nicht nur der Wirtschaft, sondern auch etwa der Politik, der Bildung, des Gesundheitswesens, auch des Rechts, diese Unterwerfung aller dieser gesellschaftlichen Bereiche unter eine ökonomistische Rationalität, wo es um Wettbewerb und Konkurrenz und Eigenverantwortung und the winner takes it all und so weiter geht, dass das der Liberalismus sei, dass das sozusagen die beste Form des Liberalismus sei. Und die zweite These ist, dass wenn wir so leben, so wirtschaften, es uns allen am Ende besser gehen wird. Also dass es zu mehr Fortschritt, zu mehr Innovation, auch zu einer Verbesserung nicht nur der kollektiven, sondern auch der individuellen Lebensumstände führen wird. Nicht zuletzt auch zu mehr Wohlstand. Und wir sehen jetzt, dass diese Form des Liberalismus in Bezug auf beide Thesen oder beide Versprechen falsch ist. Es ist normativ falsch, dass das die einzige Form oder die wahre Form des Liberalismus ist. Ich selbst denke, es ist wirklich eine Ausartung, eine Ausnahme, eine Grenzform des Liberalismus. Und es ist ja auch in empirischer Hinsicht falsch, ne? Weil Sie haben ja nach enttäuschten oder nicht einzuhaltenden Hoffnungen und Versprechen gefragt. Wir sehen jetzt seit ungefähr 20 Jahren, dass diese Idee, dass eine bestimmte unregulierte Form des Wirtschaftens tatsächlich zu mehr Wohlstand bei allen führen wird, sich nicht erfüllt für den größten Teil der Bevölkerung. Und diese, ich nenne es jetzt mal verkürzt, soziale Frage, das ist wirklich eine Krisendiagnose in Bezug auf den Liberalismus. Im Unterschied, ne, zu den vielen, vielen Feindbildern, mit denen wir ja eingestiegen sind, ne, woran der Liberalismus nun alles schuld sein soll, ist das nun ein Schuldigwerden in Bezug, ne, auf die eigenen Versprechen. Und das muss man dann wirklich ernst nehmen, auch als Liberale wirklich ernst nehmen und gewissermaßen schauen, wo gibt es liberale Gründe und Ansätze, diese mit dem Liberalismus verbundenen Pathologien konkret zu heilen.
Ja, das ist sehr interessant. Sie haben es die ökonomistische Zurichtung genannt. Man könnte ja dann sagen, in gewisser Hinsicht widerspricht ein kurrenter, ein aktueller Marktliberalismus vielleicht den ursprünglichen Zielen sogar des Liberalismus.
Ja, ne? Ja.
Sie stimmen
ja
schnell zu, ja.
Ich stimme hier schnell zu. Ich glaube, dass gerade die Verteidiger des Liberalismus gut daran tun, sich von dieser Form des Liberalismus sehr, sehr klar zu distanzieren. Und ich glaube, dass es dafür auch wirklich liberale Gründe gibt. Der Liberalismus hat ja nicht bei Locke oder bei von Hayek oder so etwas aufgehört, sondern hat ja insbesondere ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts eine, man könnte sagen, Sozialdemokratisierung durchgemacht, auch auf theoretischer Ebene, ne, verbunden mit dem Namen des amerikanischen Philosophen John Rawls, der in seinem Buch Theorie der Gerechtigkeit 1971 erschien, wirklich diese soziale Frage zu einem, wie soll ich sagen, Gerechtigkeitstest. Und das heißt aber auch Akzeptanztest des Liberalismus gemacht hat und nun wirklich einerseits etwas ganz Liberales vorschlägt in guter meritokratischer Tradition, ne? Ungleiche Verteilung von sozioökonomischen Gütern, also etwa Einkommen und Vermögen, sind nicht per se ungerecht. Sie können legitimiert werden und jetzt aber zweitens, und das ist neu, dann und nur dann, wenn sich solche ungleichen Verteilungen für jeden Lohn und insbesondere lohnen für diejenigen, die am schlechtesten gestellt sind. Das heißt, er lenkt den liberalen Blick auf die unterste gesellschaftliche Position und sagt, denen muss es unter meritokratischen oder marktwirtschaftlichen, ne, Verhältnissen besser gehen als in jeder denkbaren alternativen Verteilung. Das ist was wir soziale Marktwirtschaft nennen würden, was jetzt aus US-amerikanischer Perspektive fast schon sozialistisch oder kommunistisch anmutet, was wir hier etwa in Deutschland nun aber schon seit längerer Zeit als ein Element von Demokratie kennen und schätzen gelernt haben.
Es gehört sogar zum Denken. Ich werde ja nicht müde, bei jeder Gelegenheit daran zu erinnern, dass vor 150 Jahren ein deutsch-jüdischer Bankierssohn und Nationalökonom sehr klug gedacht hat, Moritz Julius Bonn. Der schrieb 1925 sein Buch Krisis der europäischen Demokratie und sagt darin zwei Dinge. Nicht nur, dass liberales Denken antiautoritär ist. Er denkt dabei an die Ermordung Rathenaus noch 1922. Also die gewaltbereiten Massenorganisationen auf der Rechten und auch auf der Linken. Also Freiheit des Individuums vor staatlichen Zugriffen oder Gewalt ist das eine. Aber, und jetzt knüpfe ich an das, was Sie gerade gesagt haben, er wendet sich auch gegen Monopolkapitalismus. Sagt, das widerspricht freiheitlichem Denken, dass jeder Vertragsfreiheit haben soll, Vermögensaufbau bilden können soll. Und wenn es aber Monopolkapital gibt oder Ruhrbarone oder ähnliches, dann steht dem das im Wege. Das heißt, die soziale Frage wird im klugen Liberalismus immer mitgedacht.
Mhm. Sogar in dem eher libertär oder neoliberal ausgerichteten Liberalismus, soweit er überhaupt theoretisiert vorliegt, das ist ja im Wesentlichen ein politisches Programm, sozusagen eine Ideologie, die ziemlich erfolgreich seit den 40er Jahren weltweit propagiert wurde. Aber so jemand wie Friedrich von Hayek etwa, ne, der immer als Gewährsmann, immer als Gewährsmann für den Neoliberalismus angeführt wird, der wendet sich natürlich auch gegen Monopolisierung. Der ist übrigens auch nicht der Idee, dass Individuen alles tun, was sie wollen, dass sozusagen meine Freiheit bei mir beginnt, auch bei mir endet und so weiter. Also das ist dann vielleicht auch eine Empfehlung an die Apologeten einer bestimmten Form des Liberalismus, doch nochmal gründlicher in die sozusagen Texte hier wirklich zu schauen, der Leute, die sie immer als ihre persönlichen neoliberalen Helden gleichsam anführen. Ich würde gerne auf dieses antiautoritäre Moment des Liberalismus vielleicht noch mal ganz kurz eingehen. Wir haben ja mit einem populistischen und vielleicht auch autoritären Beispiel angefangen. Das finde ich sehr wichtig irgendwie zu betonen, dass der Liberalismus aus systematischen Gründen wirklich dieses antiautoritäre und auch antipopulistische Moment hat und sich im Übrigen auch mit Identitätspolitiken grundsätzlich schwer tut. Jedenfalls dieser eher negative auf die Abwehr von autoritärer Staatlichkeit und auch der Tyrannei der Mehrheiten fokussierte Liberalismus. Und das ist ja nun wirklich ziemlich spannend, weil das zum einen den Liberalismus vielleicht schwach dastehen lässt, ne, gegenüber autoritären Politiken und vielleicht auch populistischen Reden und Bewegungen. Einerseits, weil er sich eben so unglaublich schwer tut mit diesem politischen Stil, mit dieser Sprache, diesen Formen der Vereinfachung von einigermaßen komplexen, zum Teil ja auch globalen Problemen. Aber eigentlich ist es auch seine Stärke, weil die liberale Demokratie eigentlich ein Bild von Bürgerschaft und von Fähigkeiten von Bürgern und Bürgerinnen hat, das ihnen unglaublich viel zutraut. Ihnen zum Beispiel auch zutraut, dass sie auf diese vereinfachten Reden von Populisten überhaupt nicht reinfallen. Das Tolle am Liberalismus ist, dass man ja nicht wie ein Liberaler denken und leben muss, ne, um den Liberalismus gleichwohl zu schätzen, aber dass wir schon Liberalität im Sinne von Großzügigkeit, Offenheit dem anderen gegenüber, sich nicht über Dissense zu empören, ne, sondern sich im Zweifel darüber zu freuen, das wertvoll zu finden, dass es diese Vielstimmigkeit und Vielfalt von Lebensformen ist und nicht zuletzt auch in der Lage zu sein, immer wieder tolerant zu sein. Das heißt, das auch auszuhalten, dass es Menschen gibt, die so anders sind als man selbst. Diese Form der Liberalität, die sich natürlich auch man könnte sagen, in bestimmten Tugenden, ne, staatsbürgerschaftlichen Tugenden ausdrückt, das scheint mir eher ein bisschen marginalisiert zu werden in den zeitgenössischen liberalen Literaturen. Und das würde ich gerne so viel stärker in den Vordergrund rücken, weil es dann auch in Bezug auf diese ganzen Kulturkämpfe und diese Empörungsmomente, die zum Teil ja auch die durch die Politik, aber auch durch die Medien bestärkt werden, erlaubt, wirklich etwas entgegenzusetzen.
Mit Elif Özmen, Professorin für politische Philosophie an der Universität in Gießen, haben wir in diesen Kulturfragen gesprochen zur Frage, was ist Liberalismus? Sie hat dazu gerade auch ein Buch veröffentlicht. Durch diese Kulturfrage führte Michael Köhler. Ich weise Sie noch auf die nachfolgende Sendung hin. Da hören Sie, wie gewohnt, Kultur heute. Ihnen vielen Dank.